Herzlich willkommen zur Posterpräsentation im Rahmen des Zweitprojekts. Mein Name ist Alexander Alexandrov, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt und würde Ihnen gern die Ergebnisse meiner Teilstudie präsentieren. Es handelt sich um eine qualitative, explorative Studie, die mittels der Grounded Theory Methodologie umgesetzt wurde. Dabei wurde die Zweitmeinungsrichtlinie aus Sicht von Erst- und Zweitmeinern untersucht, um mehr über ihre Perspektive sowie über die Interaktion in diesem Kontext zu erfahren. Zum Hintergrund der Studie. Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung ist ein wesentlicher Faktor in der Behandlung und stellt zugleich hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Bereits die alltägliche, durch die freie Arztwahl bedingte und seitens der Patientinnen aufgesuchte, sogenannte graue Zweitmeinung, stellt die dyadische Beziehung vor großen Herausforderungen. Bei der grauen Zweitmeinung gehen die Patientinnen einfach von sich aus zu einem zweiten Arzt und dieser gilt nun aus ihrer Perspektive als Zweitmeiner. Zu diesem zweiten Arzt kommen sie auf verschiedenen Wegen, meist auf Empfehlung von Freunden oder Bekannten. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der grauen Zweitmeinung und der Zweitmeinung nach Richtlinie besteht in der Weiterbildungsbefugnis, die ein notwendiges Qualifikationskriterium für einen Zweitmeiner ist und ihn somit, also via Richtlinie, als besser qualifiziert ausweist. Die dadurch entstehende, allseits asymmetrische Triade zwischen Erstmeiner, Zweitmeiner und Patient birgt auf vielen Ebenen ein hohes Konfliktpotenzial und wird meist gemieden. Auf Seiten der Patienten meist durch Nichtansprache, also indem sie den Besuch beim Erstmeiner nicht erwähnen. Die Zweitmeinungsrichtlinie verpflichtet den Erstmeiner allerdings, die Patientinnen über ihr Recht auf Zweitmeinung aufzuklären, womit die potenzielle Möglichkeit einer offenen Triade, also bei der jeder von jedem eine Kenntnis hat, gegeben ist. Ziel dieser explorativen Studie war es, dieses durch die Zweitmeinungsrichtlinie vorgegebene Interaktionsfeld näher zu explorieren und die Auswirkung der Zweitmeinungsrichtlinie auf die Arzt-Patient-Beziehung zu untersuchen. Zur Methodik. Es wurden insgesamt 15 Interviews geführt, 9 davon mit Zweitmeinern, davon 5 mit Fachärztinnen der Gynäkologie und 3 mit HNO-Fachärztinnen sowie 6 Interviews mit Erstmeinern, 5 davon mit Fachärztinnen der Gynäkologie und nur 1 mit einer HNO-Fachärztin. Die Interviews wurden transkribiert und anonymisiert mit Hilfe der Grounded Theory Methodologie ausgewertet. Die Methode zeichnet sich durch eine iterative Vorgehensweise mit besonderer Detailtiefe bei der Codierung aus. Die aus den Rohdaten extrahierten Kategorien wurden im Rahmen eines kausalen Codierungsparadigmas und im Kontext einer systemischen Betrachtungsweise zueinander in Verhältnis gesetzt. Die Aussagen sind in Daten verankert und unter Einhaltung qualitativer Gütekriterien entstanden, sind aber aufgrund der Fallzahl als Hypothesen zu verstehen und weisen als Modellaussagen eine beschränkte Reichweite aus. Zu den Ergebnissen. Als Credo lässt sich festhalten, dass die Ärztinnen die Zweitmeinung im Allgemeinen für eine gute Sache halten. Dabei geht es um die Zweitmeinung im Sinne eines Rechts auf Zweitmeinung. Die Zweitmeinungsrichtlinie selbst wird aus verschiedenen Gründen passiv oder aktiv abgelehnt, sodass sie letztendlich wirkungslos bleibt. Zum Begriff der Zweitmeinung. Der Begriff der Zweitmeinung ist durchaus zweischneidig, wie es im Titel heißt, aber auch sehr facettenreich. Es lässt sich eine gelebte Zweitmeinung von einer Zweitmeinung nach Richtlinie unterscheiden. Die erstere hat sich von selbst ergeben und gilt als guter Usus unter Kollegen. Letztere ist ein artifizielles Top-Down-Konstrukt, welches in der Alltagspraxis noch nicht angekommen ist. Des Weiteren kommt es auf die Perspektive an. So haben Patienten ein anderes Verständnis von der Zweitmeinung, wie etwa die Ärztinnen. Und es kommt auch durchaus darauf an, wer die Zweitmeinung initiiert und somit die Verfügungsgewalt über dieses zweischneidige Instrument hat. Zu guter Letzt zeigt es sich, dass die Funktion, die die Zweitmeinung als Instrument aufweist, von der Qualität der Beziehung unter den Akteuren abhängt. So wird sie in einem vertrauensvollen, kollegialen Kontext seitens der Erstmeiner als Mittel, sich Hilfe bei der Diagnosestellung zu holen, oder als Mittel zur Entlastung von der Verantwortung gesehen und auch als solche eingesetzt. In einem konflikthaften Kontext wiederum sehen die Erstmeiner die Zweitmeinung als Mittel der Kontrolle und der Korrektur. Im Kontext der Zweitmeinungsrichtlinie haben sie das Gefühl, durch einen Kontrolleur kontrolliert zu werden, wobei der Initiator dieser Kontrolle sich vage als der Gesetzgeber andeutet. Die Zweitmeiner wiederum identifizieren sich mit diesem Auftrag und sind der Meinung, dass sie dadurch, durch ihre Rolle als Zweitmeiner, zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität beitragen, dass sie sich als neutral, ohne finanzielle Interessen oder auf das Patientenwohl fokussiert wahrnehmen. Die Zweitmeinung sehen sie als ein probates Mittel, um gegen Profiteure vorzugehen. Darunter fallen vor allem die Kliniken. Die Klinik wird als ein Ort gesehen, an dem finanzielle Interessen vor dem Patientenwohl stehen und auch als ein Ort, an dem unethisch gehandelt wird. Auch im Kontext der Arzt-Patient-Beziehung zeigt sich die Zweitschneidigkeit der Zweitmeinung. Einerseits sehen die Ärztinnen den Zweitmeinungswunsch ihrer Patientinnen als Ausdruck einer Verunsicherung, andererseits nehmen sie den Wunsch auch als Ausdruck von Misstrauen und Infragestellung ihrer Kompetenz wahr. Ein Hauptergebnis dieser Studie ist die Wahrnehmung der Qualifikationskriterien, die ein Zweitmeiner nach Richtlinie erfüllen muss, und insbesondere die Rolle der Weiterbildungsbefugnis, die ein notwendiges Kriterium ist. Die Ärzte lehnen formelle Qualifikationskriterien ab. Die Weiterbildungsbefugnis wird als Statussymbol wahrgenommen und als formelles und gleichzeitig zu allgemeines Qualifikationskriterium vehement abgelehnt. Die Weiterbildungsbefugnis als solche ist nicht indikationsspezifisch und beinhaltet Leistungen, die nichts mit der Diagnose oder Therapie einer Erkrankten zu tun haben, so wie etwa ein Ausbildungskonzept für Assistenzärzte. Darüber hinaus wird bemängelt, dass der Aufwand, die Weiterbildungsbefugnis zu beantragen, unverhältnismäßig sei, weshalb sich die Menge der möglichen Zweitmeiner dadurch auf die Menge der Fachärzte beschränkt, die bereits die Weiterbildungsbefugnis haben. Gefordert werden dagegen indikationsspezifische Kriterien, die Wert auf operative und auf methodisch-apparative Erfahrung legen, die jeder Facharzt, der Interesse an einer indikationsspezifischen Expertise hat, erwerben kann. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass es zu einer Diskrepanz in der Selbst- und Fremdwahrnehmung vom Zweitmeiner kommt. Es findet sich ein kritisches Allgemeinbild vom anderen Arzt. Dieser wird als schlecht ausgebildet, unerfahren und mit zweifelhafter Kompetenz und Motivation. Der Zweitmeiner wird insbesondere aufgrund der Weiterbildungsbefugnis als Projektionsfläche für Feindbilder genutzt. So wird er zum Beispiel als Narzisst, Selbstdarsteller, Besserwisser gesehen. Zweitmeiner selbst wiederum hat von sich selbst ein idealistisches Selbstbild. Er sieht sich als neutral, am Patientenwohl orientiert, ohne finanzielle Interessen und als Kämpfer gegen Profiteure, die er vor allem im Management der Kliniken verortet. Ein zweites Hauptergebnis dieser Studie ist die Hypothese, dass es im Kontext der Zweitmeinungsrichtlinie potenziellerweise zu einer dysfunktionalen Triade zwischen Erstmeiner, Zweitmeiner und Patienten kommt und die aufgrund schlechter Erfahrung bereits im Vorfeld gemieden oder unterbunden wird. Es handelt sich dabei um eine allseits asymmetrische Triade, die auf vielen Ebenen Konfliktlinien aufweist. So finden sich auf der Achse zwischen Erst- und Zweitmeiner folgende Themenfelder. Zum einen sind es Status-, Kompetenz- und Verteilungskonflikte da, eine schwierige Kommunikation sowie die bereits erwähnte Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild und der damit verbundenen Feindbildprojektion. Auf der Achse zwischen Erstmeiner und Patient kommt es zu einem Loyalitätskonflikt, zur Belastung des Vertrauensverhältnisses, da der Wunsch nach einer Zweitmeinung einerseits als Misstrauen, andererseits auch als Infragestellung der Kompetenz des Arztes wahrgenommen wird. Darüber hinaus spielt auch eine Angst vor der Bewertungsmacht des Patienten eine Rolle. Auf der Achse zwischen Zweitmeinung und Patient taucht erneut das Loyalitätskonflikt auf. Die nicht vorhandene Arzt-Patient-Beziehung wird als problematisch gesehen und auch hier machen sich die Ärzte Gedanken über eine mögliche Bewertung seitens des Patienten auf Bewertungsportale. Eine mögliche Erstmeiner-Zweitmeiner-Patient-Triade erscheint somit als bereits im Vorfeld mit potenziellen Konflikten überladen und wird, wie bereits in der Literatur bekannt, seitens des Patienten dadurch vermieden, indem er eine Mauer des Schweigens errichtet und aus der Triade zwei Dyaden macht. Die Erstmeiner, die im Rahmen der Zweitmeinungsrichtlinie verpflichtet sind, aufzuklären, unterminieren die dysfunktionale Triade, indem sie ihre Patientinnen nicht aufklären oder der Meinung sind, dass diese keine Zweitmeinung haben wollen würden. Kommen wir nun zum Modell. Als Ausgangssituation finden wir ein Setting, in dem folgende Haltungen seitens der Ärzte eine Rolle spielen. Zum einen ist das Kritik und Empörung über Zustände und Strukturen im Versorgungssystem. Zum zweiten ein vorherrschendes, kritisches Allgemeinbild vom anderen Arzt. Und zum dritten herrschen in diesem Interaktionsfeld Status-, Kompetenz- und Verteilungskonflikte. Die bisherige Lösung, die außerhalb der Zweitmeinungsrichtlinie weiterhin gelebt wird, besteht in der Bildung von Vertrauensnetzwerken, eine Art Vertrauensinsel, die das Einholen einer Zweitmeinung in einem vertrauensvollen, kollegialen Kontext ermöglicht. Durch die Einführung der Zweitmeinungsrichtlinie, vor allem aber durch die Rolle der Weiterbildungsbefugnis als ein Qualifikationskriterium mit hohem Konfliktpotenzial, welches zur Bildung einer Feindfigur verkörpert durch den Zweitmeiner führt, werden die bereits bestehende Konflikte erneut aktualisiert. Dadurch, dass die Zweitmeinungsrichtlinie die Erstmeiner dazu zwingt, die Patienten über ihr Recht auf Zweitmeinung aufzuklären, kommt es zu der bereits erwähnten potenziellen asymmetrischen und dysfunktionalen Triade und zu einem Kontext, in dem die Zweitmeinung als Mittel der Kontrolle und Korrektur wahrgenommen wird. Diesen Kontext gilt es zu vermeiden oder erst recht gar nicht zustande kommen zu lassen, weshalb die Zweitmeinungsrichtlinie letztlich wirkungslos bleibt. Es finden sich aber auch weitere Aspekte, die von den Ärzten kritisch gesehen werden und die zur Wirkungslosigkeit der Richtlinie beitragen. Das wären die unzureichende Vergütung der Zweitmeinung nach Richtlinie, der zu große organisatorische Aufwand im Praxisalltag, die Nicht-Nachvollziehbarkeit der Indikationsauswahl, der Eindruck, dass die Mengenreduktion bei den Indikationen bereits stattgefunden hat, eine Haltung von Desinteresse, Ablehnung und in Einzelfällen sogar von Sabotage, die bereits erwähnte Ablehnung formeller Qualifikationskriterien nach dem Facharztniveau, die mangelnde Kenntnis der Zweitmeinungsrichtlinie seitens der Ärztinnen, der Umstand, dass die Erstmeiner ihre Patientinnen nicht aufklären, ihre Meinung, dass die Patientinnen keine Zweitmeinung wollen, die Meinung der Erstmeiner, dass der Klinikarzt oder der Operateur ja auch als Zweitmeiner fungiert und schließlich der Mangel an Zweitmeiner und die zu große Entfernung zu einem Zweitmeiner. Fazit und Ausblick. Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Weiterbildungsbefugnis als Qualifikationskriterium ein hohes Konfliktpotenzial aufweist und sich negativ auf die Arzt-Patient-Beziehung sowie auf die kollegiale Zusammenarbeit unter den Ärztinnen auswirken kann. Sie sollte abgeschafft und durch indikationsspezifische Qualifikationskriterien, die Wert auf operative sowie methodisch-apparative Erfahrung legen. Die Implementierung von Kontrollpunkten erscheint sinnvoll, so zum Beispiel bei der Prüfung der Kostenübernahme im Falle einer Operation auf Seiten der Krankenkasse. Die Kostenübernahme könnte erst bei Nachweis einer oder bei dezidiertem Verzicht auf eine Zweitmeinung erfolgen. Ein weiterer Kontrollpunkt wäre beim Operateur selbst. Und natürlich sind weitere Untersuchungen zur Patientenperspektive sowie zur Arzt-Patienten-Beziehung im Kontext der Zweitmeinung erforderlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie mich gern per E-Mail kontaktieren.